13 Jahre später gibt es endlich einen neuen Half-Life-Teil nach Half-Life 2 Episode 2. Nun, Half-Life Alyx, das heute erscheint und wir konnten schon reinspielen und sagen euch jetzt mal, wie wir es fanden, jetzt beim Review Talk. Ja, hi Sandro.
Hi.
Wir haben beide am Wochenende schon mal ein bisschen gespielt und ein bisschen sage ich deswegen, weil die Zeit natürlich ein bisschen knapp war. Also es ist super cool, dass wir einen Key vorher hatten. Ich glaube, das ist bei Valve nicht weltweit Standard. Deswegen mega schön, dass wir jetzt schon darüber reden können. Allerdings hatte das auch zur Folge, da wir uns den Key quasi teilen mussten und noch nicht mal gleichzeitig spielen konnten, dass wir nicht durch sind.
Exakt.
Das ist vielleicht für euch wichtig zu wissen, weil wir kein abschließendes Fazit über das Ende, also das Ende oder sowas. Allerdings wollen wir natürlich hier auch sowieso nichts spoilern. Das heißt, es ist auch gar nicht so wichtig, weil wir quasi nicht wirklich die Geschichte bewerten, sondern also sagen wir natürlich auch was zu, aber jetzt nicht final, sondern wir gehen auf viele andere Punkte ein.
Und wir werden immer mal wieder ein bisschen was zeigen, aber wie gesagt, spoilerfrei. Wir zeigen auch nur Szenen bis zum vierten Kapitel und wir reden hauptsächlich über Gameplay-Mechaniken. Wie geil funktioniert das denn alles in VR? Deswegen ist es auch sinnvoll, dass zum einen Valentin hier ist, der einfach Half-Life-Fan ist und Experte ist und das alles ein bisschen einordnen kann, auch in die Story und wie das nun sich wirklich anfühlt, in City 17 rumzulaufen. Und ich als jemand, der sich zwar auch auf Half-Life vorbereitet hat und sich alles nochmal angeschaut hat, aber vor allem natürlich aus der technischen Perspektive durch die VR-Erfahrung das so ein bisschen schildern kann.
Das ist in der Tat spannend, weil für mich ist natürlich, weil ich noch nicht so VR-erfahren bin, alles in VR erstmal noch viel, viel spannender und deswegen bewerte ich das vielleicht auch ein bisschen zu gut, weil du hast es beim Anfang bei mir gemerkt, ich habe noch Spaß dran gehabt, wirklich jede Tasse gegen die Wand zu werfen, zerplatzt zu lassen. Das hast du nun schon 100-mal gemacht. Deswegen ist es für aus deiner Perspektive eine coole Einordnung, wie sich das auch vielleicht von anderen VR-Spielen abhebt. Das werden wir auf jeden Fall später noch diskutieren. Ja. Falls ihr sozusagen auch gar kein VR-Headset selber besitzt, aber unbedingt jetzt natürlich als Half-Life-Fans wissen wollt, wie geht's denn da weiter, wie haben die das gemacht, schaut bitte unbedingt in das Let's Play von Nils.
Ich kann auch jetzt schon sagen, also nicht nur als Half-Life-Fan, sondern auch prinzipiell macht es sehr viel Spaß, weil Nils da sehr, sehr viel rumspielt, weil natürlich das, was am meisten Spaß macht im VR, ist, was du gesagt hast, Tassen nehmen, die wegschmeißen, irgendeinen Vogel damit abzuschmeißen
alles oder alles auszuprobieren,
sich alles genau anzuschauen.
Und geht das wie in der richtigen Welt?
Exakt, und das macht Nils ganz hervorragend. Ich habe da ein bisschen reingeschaut schon in seinem Let's Play. Deswegen könnt ihr euch das auf jeden Fall auch noch reinziehen.
Ja, und nochmal zum Spoilern, das ist ja immer eine Riesendiskussion natürlich bei Reviews, wie viel wird gespoilert. Ich finde erstmal, wenn man sich eine Review anguckt, dann weiß man eigentlich schon, man befasst sich jetzt so damit, dass man zumindest das, was durch Trailers und Klappentexte und vorher, was der Publisher eh schon an die Öffentlichkeit rausgegeben hat, dass man das auch jetzt durchs Review mitbekommen wird. Allerdings wollen wir nichts Story-Relevantes spoilern. Auch generell zeigen wir nur Sachen bis Kapitel 4, was noch recht früh im Spiel ist. Und wir wollen aber natürlich, und das könnte man jetzt eben als Spoiler verstehen, und darüber möchten wir euch aber gerne im Vorfeld informieren, einige coole Gameplay-Ideen, die natürlich haben, möchten wir schon auch zeigen, weil sonst sind wir hier in 10 Minuten fertig, weil wir über nichts reden können. Also,
exakt.
Da müsst ihr euch jetzt drüber bewusst sein, wenn ihr das gar nicht sehen wollt, dass irgendwie ein cooler Moment ab Minute 20 kommt, dann solltet ihr jetzt leider abschalten.
Ja, exakt. Lass uns mal starten. Und zwar fänd ich ganz interessant, wenn wir ein bisschen über die Entwicklung sprechen erstmal. Wie kam das überhaupt, dass Valve plötzlich Half-Life Alyx macht?
Das ist in der Tat super spannend.
Und zwar weiß man ja, dass die zusammen mit HTC die HTC Vive rausgebracht haben. Die haben 2015 schon dran gearbeitet mit der Entwicklung an dieser Brille, die auch eine sehr gute Brille ist, also die auf jeden Fall mit ihren Laser-Tracking, was man an die Decke ranmacht, ein bisschen innovativ waren, was so die Erkennung angeht von den Controllern und so weiter. 2016 wurde diese veröffentlicht und gleichzeitig haben sie auch eine VR-Erfahrung veröffentlicht mit The Lab. Mhm. Das waren so ein paar Spielereien und Minispiele, eine Sammlung an VR-Minispielen, wenn man so will. Und dort haben sie aber nicht nur diese Minispielerfahrung veröffentlicht, sondern haben parallel auch mal ein bisschen geschaut, was könnten wir denn mit unseren Marken in VR machen. Und haben da 3 VR-Spiele nicht entwickelt direkt, aber auf jeden Fall Prototypen entwickelt und daran ein bisschen rumgespielt. Das waren zum einen Left 4 Dead, richtig krass.
Lass mich raten, Portal.
Portal?
Weil das hätte ich zuerst ausprobieren wollen an deren Stelle.
Total. Und das dritte eben Half-Life. Das Problem an Left 4 Dead war, ich hatte so ein Interview jetzt gelesen in Vorbereitung in dem Edge-Magazin, da gab's so ein Interview dazu und dort wurde gesagt, dass dann typische Left 4 Dead Mechaniken gefehlt haben. Dazu zählt auch sowas wie Multiplayer. Das ist natürlich schwieriger in VR, sowas hinzukriegen. Das war das Problem bei Left 4 Dead, deswegen haben sie sich dagegen entschieden. Dann haben sie bei Portal geschaut, wie du sagst, es wäre total sinnvoll, das in Portal zu machen. Da wirst du aber komplett irre in VR, weil durch diese ganzen Portale fliegen, das ist einfach, du verlierst die Orientierung, es ist für Motion Sickness anfälliger, also die wird schneller schlecht.
Das Ding ist vor allem aber, glaube ich, das Katapultieren und Fliegen und nicht das, also das Teleportieren an sich, weil da das ist ja eigentlich die Fortbewegungsmethode in VR, die total gut funktioniert.
Voll, aber runterfliegen.
Aber dieses Runterfliegen und dieses Unkontrollierte, ich glaube, das macht dich kirre.
Genau, deswegen haben sie sich auch gegen Portal entschieden, aber dann haben sie bei der Entwicklung an Half-Life, sie haben nämlich so einen Prototypen mit Half-Life 2 gebaut, also Half-Life 2 in VR aus Half-Life 2 Assets eben. Und haben dort gemerkt, wie gut eigentlich Half-Life und VR zusammenpasst, weil Half-Life natürlich schon immer dafür stand, auch so Physikspielereien und sowas zu haben.
Ja.
Nicht nur das, sondern auch die zweite Perspektive, wo wir später vielleicht auch ein bisschen weiter drüber reden, ist dieses Storytelling ohne Zwischensequenzen. Du bist in dieser Welt, du kriegst alles rundherum mit, du setzt dir ein Headset auf und dort wird dir ins Ohr gesprochen und du bist da halt mittendrin so und brauchst nicht irgendwelche Zwischensequenzen. Das ist ein Riesenvorteil. Und diese beiden, nenn ich Marken, aber die Marke Half-Life und die Technik VR, das passt einfach wie die Faust aufs Auge.
Ja, stimmt, die Marke Half-Life ist, wegen den Punkten, die du gerade genannt hast, prädestiniert dafür, in VR gut zu funktionieren. Und so hat es auch Gabe Newell gesagt in einem Interview, warum sie sich dann am Ende eben dafür entschieden haben. Und ich kann das auch absolut nachvollziehen. Gerade, wir werden darüber später noch reden, man merkt halt, wie sinnvoll das ist, Physikspielereien in der VR zu machen. Wie viel besser das nochmal funktioniert, als es schon in Half-Life 3 funktioniert hat. 2, ups.
Ja, siehst du? Ey, wir gucken uns nachher auch noch ein paar Szenen dazu an, also gerade auch was den Einstieg angeht und sowas.
Ja.
In Full Production ist es dann gegangen 2016. Das heißt, seit 2016 arbeiten sie so richtig an Half-Life Alyx. Unter anderem mit den Campo Santo-Entwicklern. Denn Campo Santo ist so ein Indie-Entwicklerstudio, was Valve aufgekauft hat vor, weiß nicht, 2 Jahren oder so.
Vor allem für Firewatch, glaube ich, bekannt gewesen. Ne?
Genau, und die haben eben, einige von denen haben auch mitgearbeitet an Half-Life Alyx. Insgesamt waren das ungefähr 80 Mitarbeiter, die sich um das Spiel gekümmert haben. Jetzt kommen wir mal vielleicht ein bisschen zu der Story, um das Ganze einzuordnen, Valentin. Kannst du vielleicht uns mal abholen, wann spielt Half-Life Alyx und was macht man darin eigentlich?
Ja, also Half-Life Alyx spielt zwischen Half-Life 1 und 2. In der ganze Half-Life-Scheiß ging ja quasi, und Scheiß sage ich deswegen, weil die Erde war ja vorher ein friedlicher Ort, auf der geforscht wurde in Black Mesa und Aperture Science und so. Und dann ist die Resonanzkaskade am Anfang von Half-Life 1 passiert und durch die Dimension Zen kamen mega viele Alien-Viecher, die total für Chaos gesorgt haben. Währenddessen ja ein Krieg tobte irgendwo im Universum, wo eben die Combine die Vortigons verfolgt haben und quasi ausmerzen wollten. Und die sind dann irgendwann auf die Erde aufmerksam geworden. Man könnte sagen, sie haben ein Auge auf die Erde geworfen. Und später gibt's dann noch, im Jahre 2000 war eben dieses schiefgegangene Experiment.
Half-Life 1.
Und dann 2004 gab's dann so Portalstürme und so, wo die Combine quasi mal die Erde überhaupt wahrgenommen haben und sich überlegt haben, ja gut, da könnten wir doch auch den Planeten noch unterjochen. Und haben das dann auch 2010 circa getan. Und zwar in diesem berühmten 7-stündigen Krieg. Und danach hatten sie quasi die Erde für sich und haben dann Stück für Stück angefangen, die Menschen dort auch, also die Städte immer mehr zu kontrollieren und den Menschen, die zu regulieren, den Sachen zu verbieten, immer gewaltsamer vorzugehen, um sich dann sozusagen aus diesen Menschen einen neuen Supersoldaten für die Combine zu züchten. So kann man das erstmal zusammenfassen. Mit Half-Life 2 ging es ja dann so los, dass Gordon Freeman nach City 17 eingereist ist, nachdem er quasi in dieser Stasis war. Und dazwischen aber, da gab's auch schon Alyx Vance, die Tochter von Eli Vance, den wir schon aus Half-Life 1 als Wissenschaftler kennen und der dann ja auch in Half-Life 2 und Co. wieder eine Rolle spielt. Und sie, und so habe ich jetzt Half-Life Alyx bisher auch verstanden, ist irgendwie wohl hat diese Zeit vor dem Krieg nie mitbekommen. Sie ist sozusagen dort aufgewachsen im Krieg und kennt nur diese räudige Welt. Ist deswegen, da das aber ihr Standard ist, ist sie ja auch cool mit allem. Also damit meine ich, sie ist eine gute Kämpferin, sie baut sich ihre eigenen Gadgets, sie weiß sich in dieser Welt durchzusetzen und zu überleben.
Und das ist ein total interessanter Standpunkt und ein total interessanter Charakter, in dem man da schlüpft. Denn total, wir spielen ja, Alex in dem Titel. Und das, was wir eben gesehen haben, waren die ersten Schritte in Half-Life. Das heißt, da sieht man in Half-Life Alex, da sieht man City 17. Man ist einfach mitten in City 17.
Und die sieht besser denn je aus.
Alter Schwede. Und da können wir auch gleich mal raufschauen. Dieser Moment hier, irgendwann läuft dann plötzlich das hier vorbei. Und das war bei mir unfassbar laut. Und ich dachte, ich habe richtig Angst gehabt, weil das so auf mich zu... Ihr müsst euch vorstellen, diese Größenverhältnisse sind ganz, ganz anders. Da sieht man auch, wie ich leiser gemacht habe, oben links, weil das einfach so fucking laut war. Jetzt ruckelt es hier ein bisschen, in der VR hat es nicht geruckelt. Aber ey, das war so krass, allein diese Größenverhältnisse zu haben, ja, von diesen Stridern.
Strider, genau. Und das lässt sich aber leider über die gecapturten Videos, finde ich, gar nicht gut vermitteln, weil dann siehst du quasi nur noch ein normales Game vor dir, aber in der VR diese Größenverhältnisse, wenn halt dieses Strider-Bein neben dir auf dem Dachziegel so einschlägt und dann auch noch laut ist, das erschreckt dich, lässt dich zusammenzucken und dich so runterducken. Gut, das sind typische Dinge, die man schon von VR kennt, ja, aber eben gerade diese bedrohliche Welt, in der du Angst haben musst als Bürger sozusagen jeden Moment irgendwie verhaftet zu werden, grundlos, ist das alles noch mal viel wirkungsvoller und bedrohlicher.
Extrem. Und gerade in den Momenten, wo wir halt bedroht werden und wo wir, ja, wir erleben ja die Auswirkungen von diesem siebenstündigen Krieg, dieser Sieben-Stunden-Krieg, wie sie ihn nennen, weil er eben 7 Stunden lang war nur. Und zwar spiegelt er sich so wider, dass man ja danach terrorisiert wird von dieser, also von der Combine, aber ja, vor allem von den Civil Protection Unit.
Was ich fantastisch finde, dass sie sich so nennen. Ja, so, Leute, wir sind nur da, um euch zu beschützen, alles wird gut.
Genau, und die laufen durch die Straßen und terrorisieren alle und man kriegt wirklich Angst. Also auch wenn das hier passiert, das ist wirklich nur der Anfang, keine Sorge. Wenn das hier passiert, man ist dann so im Fahrstuhl, kommt dann da rein und plötzlich stehen die vor dir und automatisch ging es mir so und ich habe ja gestern auch gesehen, wie du das dann gespielt hast, man nimmt die Arme hoch. Man hat automatisch Schiss gehabt. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn man die Arme nicht hochnimmt, weil wir haben es beide gemacht.
Ja, das liegt jetzt halt natürlich auch daran, dass wir erst so kurz Zeit hatten, das zu spielen. Hätten wir jetzt natürlich Wochen schon gehabt der Vorbereitung, dann hätte ich bin ein Mensch, ich probiere sowas dann aus, ich lade den Spielstand dreimal und versuche alle Möglichkeiten, weil ich hoffe tatsächlich, dass wenn man die Arme unten lässt, dass man dann einfach erschossen wird, weil ich glaube, sie fordern einen auch irgendwie dazu auf. Oder ich weiß gar nicht, tun sie das?
Ja, sie sagen einmal Hände hoch.
Ja, genau. Und dann habe ich es halt auch direkt gemacht.
Also ja, das zeigt mal, wie krass die Immersion sofort greift. Das muss ich sagen. Also es gibt manchmal Spiele, wo man länger braucht, um in die Welt zu kommen und um in der Welt auch klarzukommen. Natürlich gibt's hier auch ein bisschen Tutorial-Stuff und du musst ein bisschen was lesen, aber auch das machst du in der Welt. Ne? Du musst nicht extra Menü aufmachen, wie ist eigentlich die Steuerung. Das wird dir schon hier und da angezeigt.
Das hat mich tatsächlich am Anfang ein bisschen irritiert, dass es ja gar kein Inventar gibt. Also es gibt ein Inventar, aber du guckst nicht in so ein UI-Element, was irgendwie grafisch vor dir schwebt, wo du dann so Sachen managst.
Genau.
Nee, das läuft alles super, super intuitiv, aber da kommen wir gleich noch zu.
Genau. Ich find als nächsten Punkt ganz interessant, wenn wir einfach mal gucken, wie dein Einstieg in Half-Life Alyx war.
Oh ja.
Denn ich habe da mal was zusammengeschnitten, ich habe Valentin gefilmt. Zeig wir können mal reinhören kurz.
Ich hab's noch nie gesehen.
Wie so die erste Erfahrung von Valentin war.
Oh, geil. Nach den ganzen Jahren warten, endlich. Ein neuer Half-Life-Teil, fantastisch. Boah, sieht das gut aus. Oh, jetzt habe ich mich schon teleportiert, aber wie habe ich das gemacht? Boah, wie gut sind denn die Texturen? Für VR ist das schon krass, oder?
Typischer Grafik.
Komplett.
Grafikhure.
Aber ey, du kannst so lange in einem Raum verbringen, ich könnte hier halt alles lesen und so.
Das sieht super dumm aus.
Das ist übrigens das Klettern natürlich.
Ach, ja, stimmt.
Das sieht völlig bescheuert aus, wenn man sich das so anschaut.
Ja.
Aber so sieht das aus, liebe Freunde.
Ich merke sofort bei den ersten Schritten schon, wie mir schwummrig wird.
Also macht auf jeden Fall...
Ja, ist wirklich interessant. Das ist direkt crazy irgendwie. Wie kann ich greifen? So, ne? Okay. Kann ich das dann auch jetzt nehmen? Wie cool.
Das Krasse ist, du kannst fast alles nehmen.
Ach, das ist wirklich eine Krähe. Guck mal, das ist eine Taube.
Und das ist halt so krass. Also erstens, macht auf jeden Fall die Rollos runter, wenn ihr zockt, denn die sieht sehr bescheuert aus.
Man sieht sehr dumm aus, ja.
Und zweitens, das ist wirklich atemberaubend, wie man nahezu alles nehmen kann. Weil es gibt natürlich in anderen Spielen auch sowas, dass du rumspielen kannst mit irgendwelchen Sachen, gerade Boneworks. Aber Boneworks war halt ohne großartiger Story, sondern es war halt dafür da, solche Physikspielchen zu haben. Hier hast du jetzt eine Story, ein geiles Universum und halt diese ganzen Physikspielereien. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Und das rafft man sehr schnell und fühlt sich deswegen sofort in dieser Welt
angekommen. Aber was ja häufig bei VR ein Riesenproblem auch sein kann, ist eben die Motion Sickness. Da sind einige Menschen anfälliger für, andere Menschen weniger. Trotzdem, selbst die, die weniger anfällig sind, haben erstmal, wenn sie frisch mit VR irgendwie anfangen, merken sie halt, okay, der Magen wird flau. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und es gibt ja bei Half-Life Alyx eben auch unterschiedliche Steuerungsschemata, die man einstellen kann und sich da ausprobieren kann. Und ich habe ja eben da im Video gesagt, oh, mir wird schon schwummerig oder irgendwie sowas. Ich glaube, das war da, wo ich noch die freie Bewegung nämlich aktiviert hatte, in der, das kann man vielleicht ganz kurz mal sagen, Sandro hat komplett mit der freien Bewegung gespielt, das heißt, du bewegst dich halt wie auch in einem ganz normalen Nicht-VR-Spiel mit dem linken Stick irgendwie nach vorne und kannst dich halt umsehen und so weiter, und ich habe mit dieser Teleportation gespielt, wo du halt einen Punkt auswählst, wo du als nächstes auftauchen willst und dann Fingerschnippen, du hast so eine kurze Schwarzblende und dann bist du da. Das gibt's auch noch ohne Schwarzblende, so dass er dann dahin zoomt quasi.
Genau.
Das fand ich aber auch schon wieder ein bisschen zu irritierend und da wurde mir auch schwummrig. Deswegen habe ich mich für diese Schwarzblende entschieden. Ich hatte immer ein bisschen Angst, so, ja, das raubt ja dann voll die Immersion und so. Und ich muss sagen, nee, man ist so krass drin, dass ich habe das dann nach 2 Minuten vergessen, dass ich mich teleportiere und dass man sich ja im echten Leben nicht teleportiert. Das war völlig immersiv.
Ach, interessant, weil ich habe extra, weil ich aber auch, weil mein Magen ein bisschen abgehärteter ist, dachte ich, ich vertrage das schon. War auch größtenteils so. Nils spielt das auch aus Sicherheit mit diesem Beam eben. Mhm. Das ist vielleicht der Zuschauer dann nicht so angenehm, aber ist verständlich.
Also, sonst würde er nur eine Stunde spielen können oder die ganze Zeit kotzen.
Und deswegen muss ich auch sagen, das Spiel ist so intensiv und so atmosphärisch und so anstrengend teilweise auch, dass ich mit dieser fortlaufenden Bewegung auch nicht so lange spielen kann. Ich brauchte immer alle 2 Stunden eine Pause, muss ich ehrlich gestehen. Und irgendwann kam es dann auch zu diesem Punkt. Ich habe gestern Material durchgeschaut und habe mir da mal angeschaut, ja, was denn da so dabei ist, damit ich hier euch einiges zeigen kann. Und da ist mir dieses Video aufgetaucht. Da kann man reinhören. Was war denn da los?
What? Aber das wirklich, war bei dir schlecht, oder was? Oder hast du vorhin Bier getrunken?
Nee, ich hab kein Bier getrunken, aber ich glaube, das sollte mir zeigen, da hat mein Körper gesagt, jetzt sollte eine Pause gemacht werden. Was ich damit sagen will, ist, diese fortlaufende Bewegung ist schon fucking anstrengend.
Ja.
Das dient der Immersion auf jeden Fall.
Das denke ich mir auch, dass das dann natürlich nochmal verstärkt.
Aber, ja, ich wusste auch gar nicht, dass das Mikro an ist, by the way, aber anscheinend ist von der Samsung Odyssey Plus, auf der wir gespielt haben und auf der ich gespielt habe, ist da irgendwie das Mikro an. So viel zur Motion Sickness.
Aber wie gut gelaufen, dass wir das jetzt haben hier. Finde ich fantastisch.
Aber größtenteils muss man sagen, funktioniert das saugut. Also ich habe schon Erfahrungen gehabt, wie es gab so eine kostenlose Call of Duty Erfahrung, wo man im Raumschiff war, so Advanced Warfare. Da wurde mir direkt kotzübel.
Krass, und das, obwohl man sich da ja gar nicht bewegt. Also da bist du ja fest in einem Pilotensitz und das Raumschiff, steuerst du das selber oder hat das auch so eine feste Bahn?
Nee, das steuerst du selber. Aber das, vielleicht war das auch ein bisschen komisch, aber was ich damit sagen will, ist, es gibt schon immer mal wieder Spiele, wo auch mir schlecht wird, als jemand, der sehr viel mit VR verbringt.
Ja.
Bei Half-Life Alyx, abgesehen davon, dass es teilweise anstrengend ist, aber diese Anstrengung ist nicht aufgrund der Technik, weil diese Technik so schlecht funktionieren würde, sondern weil es eben zu intensiven Szenen kommt. Die wir später vielleicht auch noch.
Da kommen wir gleich noch drauf, um vielleicht kurz so ein bisschen dieses Steuerungsding abzuschließen. Was man noch sagen kann, dann gibt's ja noch die Möglichkeit, sich wirklich frei umzugucken mit dem rechten Stick, also wie man es auch sonst von Spielen mit Controller und so kennt. Allerdings empfiehlt sich auch da, um dem ganzen Motion Sickness Ding entgegenzuwirken, dass auf so diese diese Gradschritte, nenne ich sie jetzt mal, einzustellen. Da kann man zwischen 15, 30, ich weiß nicht was, 45, 75 und 90 wählen. Und dann hast du zwar auch immer so ein, wie so ein Umschnitt halt, aber, und das ist auch vielleicht strange zum Zugucken, aber auch da muss ich sagen, da gewöhnt man sich recht schnell dran. Und
das wird man auch hier sehen. Also wir können mal nebenbei uns die Umgebungen, die unterschiedlichen anschauen. Und wie das dann bei mir so
genau, ist. Genau, da hat man es gerade gut gesehen. Das zick, 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 dieses Zuckeln. Ah nee, da hat man es nicht gesehen.
Ja, vielleicht, aber es ist dieses Zucken, ne? Weil auch, das kann ich auch überhaupt gar nicht ab.
Ja.
Was du sagst, dieses freie Drehen ist mir nichts. Ich habe auf 30 Grad gestellt. Das war für mich dann recht angenehm.
Mhm.
Und hier sieht man auch schon, unten links und unten rechts seht ihr zwar dieses HUD, aber das ist jetzt nur fürs Capturen. Das heißt, was da unten links und unten rechts zu sehen ist, Gesundheit, Munition und so, das ist nicht in der VR, sondern das hast du dann an deinem Handschuh, zu denen wir gleich noch kommen. Deswegen nicht wundern, weil du eben erwähnt hattest, dass man das hier nicht sieht.
Genau, ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Aber hier sieht man schon, wie gut diese Umgebung aussieht. Guck mal, wie allein hier so Lichteffekte auf dem Boden und so, Glanzeffekte. Mhm. Genau, Spiegeleffekte, holy shit.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht, also für mich sieht das auch als Nicht-VR-Spiel echt gut aus. Also jetzt ist nicht das schickste Spiel, was heutzutage rauskommt, aber es ist ein schickes Spiel, kann man nicht meckern. Und in der VR, weil ich immer nur gesehen habe, die VR-Titel müssen natürlich ein bisschen runtergeschraubt werden, sah das für mich einfach nur fantastisch aus. Vielleicht kannst du mal einordnen, ist das auch so oder gibt's, vielleicht weiß ich davon nichts, dass es in den letzten Jahren schon 1000 geile, super Grafikbomben in der VR gab.
Es gibt hier und da schon schicke Titel. Herausstechend ist da eben so ein Asgard's Wrath beispielsweise, was uns letztes Jahr umgehauen hat, weil das super episch war und auch sehr viele Details hatte.
Ja.
Und da steckt halt nicht so ein großes Studio wie Valve dahinter. Also es gibt schon auch wirklich hübsche Spiele in VR inzwischen, aber das hier ist Nonplusultra. Also muss man sagen, das ist in der ganz oberen Liga, was Technik in VR angeht und was diese ganzen Details angeht. Wenn du hier durchläufst, dann kreucht und fleucht das überall. Also auch diese ganzen pilzartigen Dinge hier, die bewegen sich. Das sieht man vielleicht jetzt nicht ganz klar, weil ich mich da so viel bewegt habe. Aber wenn du darauf achtest, wenn du dir mal einzelne Umgebungen genau anschaust, dann bewegt sich da Zeug, es tut sich was, es überall hört man auch, dass es kreucht und fleucht.
Nichts ist wirklich statisch, so. Du hast wirklich das Gefühl, in einer lebendigen Welt zu sein. Gerade die Pilze sind ein gutes Beispiel, weil da bin ich dann auch mal so sehr, sehr nah rangegangen. Und später bekommt man, das finde ich jetzt keinen krassen Spoiler, eine Taschenlampe, weil eine Taschenlampe gab es schon immer in Half-Life, nur bekommt man sie da etwas später. Und wenn man damit zum Beispiel über so einen Pilz leuchtet, der reagiert darauf auch. Der zieht sich dann so zusammen oder pulsiert so rot und findet das Licht vielleicht auch nicht so geil. Das kann ich ja nicht genau herausfinden, ob er das jetzt gut findet oder nicht, aber er gibt irgendein Feedback. Und das macht die Welt aber an jeder Stelle, dass sie ja eben nirgendwo statisch ist. Und das gibt dir natürlich noch mal mehr Immersion.
Total. Und dazu kommt halt auch noch, ich habe mal so einen Vergleich gezogen, apropos Grafik. Denn auch das ist kein Spoiler. Ihr könnt euch natürlich denken, dass gewisse Personen und Charaktere vorkommen. So kommt eben auch ein Vortigern. Du sagst immer, das ist französisch.
Vortigern.
Vortigern. kommt da, weil man sagt ja Vortigerns. Aber wie sagt man die Einzahl? So, das ist halt der Punkt. Völlig weird. Den trifft man tatsächlich. Und ich habe mal so ein Vergleichsvideo gemacht, um zu zeigen, wie das in Half-Life 2 aussah noch.
Ja.
Wenn ich jetzt finde, dann da, genau. Hier, so sah das damals aus in Half-Life, der Half-Life 2, also mit der Source 2 Engine, der ursprünglichen. Und gleich sehen wir mal, wie so ein Vortigern in Half-Life Alyx aussieht. Da. Und da muss man sagen, also ich weiß nicht, ob sie es gemotion-captured haben, aber diese Bewegungen und so, das sieht alles
sau gut aus. Die Animationen sind unglaublich gut, ja.
Auch das hier, ne, wie er so ein Headcrab da zerreißt.
Das ja, generell, die Szene hatte ich auch nachdrücklich noch im Gedächtnis für gute Animationen.
Und dazu muss ich auch sagen, ey, auch so Voice-Acting ist top-notch. Also die Stimmen, sie haben wieder sehr gute Stimmen geholt. Die Alyx-Stimme ist ja eine andere,
diesmal
als die ursprüngliche, aber ist auch gut, sie wollten sie wohl verjüngern.
Aber das ist nicht schlimm, weil ich finde, man hört, aber sie hat trotzdem die gleiche Charakteristik. Sie schafft sehr gut, die Alyx, die man kennt, irgendwo zu treffen.
Genau, und weil man das ja auch sieht hier, diese Untertitel. Ey, Alter, wie gut sind diese Untertitel? Man kann die jederzeit klar lesen. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Beispiel Arkham Asylum VR.
Mhm.
Auf der PlayStation 4 hatte ich das gespielt. Da bewegen die sich jederzeit mit, aber das ist nicht gut. Weil wenn die sich jederzeit mitbewegen, dann ist egal, wo du hinguckst, du musst dich auf den Text, du musst immer wieder mitgehen mit dem Text. Und hier ist es so, dass der Text ein bisschen länger stehen bleibt, an einer gewissen Stelle. Das heißt, der ruckelt nicht, du kannst ihn ganz klar lesen und erst wenn du ganz klar in eine andere Richtung gehst, baut er sich da wieder auf. Und dadurch ist der jederzeit klar zu lesen. Das finde ich richtig cool gemacht. Und mich stört's auch gar nicht, dass dann da keine deutsche Sprache dabei ist. Für mich ist das okay so, weil dadurch haben sie halt gute Voice-Actor. Und falls ich jetzt kein Wort mal verstehe, kann ich kurz einen Untertitel lesen.
Ja, ich fand es sehr interessant, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt, weil sowohl Half-Life 1 als auch 2 hatten ja welche und ich glaube, die waren generell in relativ vielen Sprachen lokalisiert. Mhm. Allerdings hatte Half-Life 2 so ungefähr die weltschlechteste deutsche Synchro. Wer weiß, ob es damit zu tun hat, dass sie sagten, oh, das ist ja damals schon nicht so gut gelaufen, lassen wir es diesmal einfach komplett sein.
Ja.
I don't know, aber ich find's halt auch nicht schlimm, weil man eben durch dieses geile Untertitel-Feature, egal welcher Sprache man mächtig ist, da auf jeden Fall mitkommt.
Aber jetzt müssen wir mal zu den Gameplay-Mechaniken kommen.
Oh, ja.
Und lass uns am besten direkt mit dem absoluten Highlight starten.
Ja, bitte.
Und zwar den Gravity-Handschuhen. Man bekommt hier irgendwann so Gravity-Handschuhe. Klingt schon mal ganz geil, Gravity-Handschuhe.
Also irgendwann auch dazu, das ist kein krasser Spoiler, weil das ist ziemlich am Anfang.
Ja, sind also so 20 Minuten oder so.
20 Minuten, ja, genau.
Und dann kriegt man eine Waffe in die Hand.
Das kennt man ja auch schon aus dem Trailer.
Genau, das ist die Szene. Und da hat man früher sich auch gedacht, also als der Trailer erschien, funktioniert das alles so geil. Aber ihr seht, das habe ich gemacht zum ersten Mal. Ich fange diese Munition, baller die in der Knarre rein und baller halt drauf los. Das ist so geil. Und das fühlt sich richtig gut an.
Das macht so Spaß, wirklich.
Und das ist wirklich richtig clever einfach für VR. Weil das Nervigste ist, überall genau hinzulaufen und dann was zu nehmen. Oder auf den Boden. Und dann komme ich nicht ran, weil der Boden ist irgendwie anders eingestellt als in der VR. Das ist auch noch so ein Problem. Und hier kannst du einfach alles anvisieren und wirklich, es ist 90% aller Sachen, die da so rumliegen, kannst du nehmen und kannst du ranziehen. Hier sieht man es auch, irgendwelche Kisten, dann findest du da drin irgendein Item. Das ist so gut.
Allerdings nur kurz einwenden, der Fairness halber, also auch da nochmal der Disclaimer. Natürlich ist es eine vorläufige Version gewesen, da können immer noch ein bisschen mehr Bugs als zum Release drin sein. Ich hatte ab und zu den Bug, dass sozusagen Gegenstände, die mir als mit den Gravity-Handschuhen, die leuchten dann ja so auf, wenn du sie greifen kannst, wurde mir angezeigt, ich kann die greifen, aber es ist nichts passiert. Und ich dachte erst, es liegt am Gewicht oder dass ich zu weit entfernt bin. Aber es war egal, auch wenn ich ganz nah bei einer kleinen Dose dran war, hat es manchmal nicht geklappt.
Oh, komisch.
Und dann, wenn ich mich geduckt habe und es einmal mit der Hand bewegt habe, also wirklich gegrabbt, danach ging's auch. Also es war sozusagen, dass das Objekt war nicht als physikalisch bewegbaren Gegenstand noch nicht freigeschaltet sozusagen.
Das kann sein, ja.
Aber es kam letzte Nacht ein Update, heute Morgen kam nochmal ein Update. Also ich glaube, dass das eine Sache von ein paar Tagen ist. Und es war kein Dealbreaker. Also es war an wenigen Stellen und es war überhaupt nicht schlimm. Also es ist kein Game-Breaking-Bug oder so, aber ich wollte es zumindest einmal anmerken, dass es noch nicht perfekt
war. Aber dieses Gefühl trotzdem.
Und das Gefühl,
also man, ihr müsst euch vorstellen, man öffnet die Hand, geht halt, zeigt halt irgendwo hin, zu irgendeinem Gegenstand, zieht den so per Taste ran, dann kommt der angeflogen, dann fängt man den, und wenn es jetzt eine Munition ist, dann ballerst du die halt in die Knarre rein, nimmst halt hier die Dings weg, diese Sicherheitsgelöt, und ballerst dann halt los.
Und das ist halt super intuitiv, also ich habe noch nie irgendwie ein Magazin in eine echte Waffe gesteckt und so, aber man hat es in 1000 Filmen und so gesehen, und das klappt einfach super, super gut, und man muss sich zwar trotzdem ein bisschen dran gewöhnen, so intuitiv die Steuerung auch ist, und wenn man das zum ersten Mal macht, wie zum Beispiel in der Szene, da hat man noch nicht viel geballert vorher, wenn einem dann plötzlich die Muni ausgeht, dann strauchelt man aber ganz schön rum, oh, wie war das nochmal, wo ist mein Magazin-Shit? Und dann geht man lieber nochmal ein paar Schritte zurück, um sich in Ruhe, bis der Zombie da ist, sein Magazin gewechselt zu haben. Und wenn man das dann kann, fühlt man sich wie der Allerkrasseste, weil dann machst du das mitten im Gefecht, merkst, ich hab noch einen Schuss, schießt einmal und dann zack, und dann hast du wieder ein neues Magazin. Das ist
so fett. Das ist auch so ein geiler Moment, apropos absolut fett. Wir müssen mal ein bisschen reinhören gleich, weil gleich dreht die Musik auf und es kommt ein Feuergefecht.
Oh ja, und typische Half-Life-Musik.
Alter. Ich liebe das. Ihr müsst euch vorstellen, man hat das auf den Kopfhörern. Es geht richtig rein ins Ohr. Zack. Ja, Waffenknappheit, Munitionsknappheit, ne? Das ist wirklich auch so ein Punkt.
Und genau für solche Musikstücke war die Half-Life-Serie auch immer bekannt. Also so ein bisschen so einen drummigen Techno-Mix. Ich weiß gar nicht, wie man das Genre irgendwie bezeichnen soll, aber es war schon immer so schön treibend. Aber was ich interessant fand, eben das ist das, was man erwartet und auch mit Half-Life connected, was einen auch wieder zurückholt und einem zeigt, boah, ich bin wirklich wieder in einem neuen Half-Life und so, geil. Aber sie haben auch was Neues gewagt und es sind auch Tracks im Soundtrack, die so viel atmosphärischer sind, als man es von Half-Life-Musik gewohnt war. Irgendwie so sehr, sehr ruhig, klimperig, dann mal so sehr in dunklen, gruseligen Szenen sehr atmosphärisch, spannungserzeugend und so. Also sie haben da schon auch einen breit gefächerten Soundtrack.
Stimmt, stimmt. Also es ist nicht immer das Gleiche, dass dann die Musik bei jedem Gefecht sich so genau die aufspielt.
Weil das war häufig bei Half-Life so, dass so, okay, Action, so, es war immer gleich. Aber cool.
Falls ihr euch gerade gewundert habt, warum man da nicht direkt durchs Zielrohr, also durch das Visier schauen konnte, ich habe dummerweise beim Capturen auf linkes Auge gestellt, aber hab durchs rechte Auge, durchs Visier geschaut. Und dadurch sieht man hier nicht genau, wo ich hinziele.
Genau, da wäre eigentlich ja so ein Punkt im Reflexvisier, den man eben nur aus dem richtigen Winkel dann auch sieht. Und das funktioniert aber ja auch so gut. Alter, weil machst du auch ein Auge dann zu beim Zielen?
Ja, klar.
Ja, logisch. Es ist eben, aber halt so sagte man mir, sei das auch beim echten Schießen quasi.
Ja.
Und
auch wie geil diese Schrotflinte sich anfühlt, ne? Man kriegt ja irgendwann so eine Art Schrotflinte hier, da hängt dann so ein Dude und man muss da die ganze Zeit so dran rumzuppeln und irgendwann nimmst du halt diese Waffe ab, weil die kriegst du nicht per Gravity Gun, weil die noch zu Gravity Handschuhe, weil die noch zu fest quasi in seiner Hand ist. Dadurch muss man das so hin und her zuppeln. Irgendwann kriegt man die.
Ja.
Und dann kommen auch direkt Gegner und dann kannst du losballern.
Genau, man ist halt unter Zeitdruck, weil man hört schon, wie irgendwie Leute versuchen, die Wand zu durchbrechen.
Und dann muss man natürlich auch schnell mal lernen, wie macht man das Ding auf, wie ballert man da die Patronen rein und sowas. Aber auch das hier, das ist so.
Ja, geil. Genau, du machst halt wirklich so, das ist wunderschön. Aber an der Stelle kann man ganz gut sagen, dass das Spiel dir aber häufig nichts sagt. Du musst es schon so ein bisschen rausfinden, was auch okay ist, weil das meiste wirklich intuitiv ist. An der Stelle, zum Beispiel, war ich auch einfach nur dumm. Und zwar findest du da irgendwo da hinten neue Patronen, aber nicht einzeln, wie die auch viel rumliegen, sondern in so einer Box. Und ich nehme diese Box halt so auf mit der linken Hand und habe hier die Schrotflinte und versuch, hau die ganze Zeit diese Box gegen die Schrotflinte. Dachte, warum, wo tue ich denn das jetzt hier rein? Und es, also korrigiere mich, vielleicht habe ich es auch nicht gecheckt, aber dann habe ich es nur geschafft, weil ich diese Box in meinen Rucksack getan hat. Übrigens, man, alles, was man findet, tut man so intuitiv, als würde man sich so in den Rucksack stecken. Das ist, was auch tierisch gut
ist. Also fast mit. Alles, ne? Einige, ja, Sachen, alles, einige, ja. Sachen kann man am Handschuh befestigen. Das sind so zum Beispiel diese. Diese, wenn du dich heilen willst.
Ja, Arm- oder Ärmeltaschen oder so.
Genau.
Das, ja.
Aber Munition auf jeden Fall, wie du sagst, das
zum Beispiel, genau.
Alles hier hinten rein und danach kann man dann erst die Munition nehmen und die in der.
Genau, und dann habe ich eben diese Box, wo mehrere Patronen drin waren, da reingetan und dann habe ich sie sofort wieder rausholen wollen und dann waren es einzeln und erst dann konnte ich die laden. Ja, ja. Und ey, du glaubst aber nicht, ich habe 10 Minuten versucht, diese Box dagegen zu ballern. Als ich das dann gerafft habe und geschafft habe, habe ich mich so dumm gefühlt und dachte, das ist ja wie wenn ein dreijähriges Kind es nicht hinkriegt, das Dreieck, die Dreiecksform in die andere Dreiecksform zu packen, so. Unglaublich.
Ja, gut, dass du es aber ansprichst, weil bei mir war das so mit diesem Ducken. Also es gibt manchmal halt Sachen, die auf dem Boden liegen und die du dann nicht hochnehmen kannst mit deinen Gravity-Handschuhen. Und natürlich hätte ich jetzt im Steuerungsmenü nachschauen können bei Windows Mixed Reality, da hätten die dann angezeigt, wo was ist. Aber eigentlich gehe ich ja davon aus, dass das Spiel mir das beibringt oder ich, wie bei Half-Life 2, so ein unsichtbares Tutorial hab.
Ja.
Also, dass ich Learning by Doing mehr oder
weniger. Hat man ja auch ein bisschen.
Hat man auch eigentlich, aber dann gibt's so Sachen wie dieses Ducken, wo ich irgendwann durch Zufall entdeckt habe, okay, auf diesem Controller, wir haben den jetzt gerade nicht hier, aber da gibt's ja bei dem Samsung Odyssey Controller gibt's so einen großen Button. Das ist so ein, der ist ungefähr so groß.
Ja, auch gleich, dass so ein Touchpad noch ist.
Auch noch so ein Touchpad. Und da drauf kann man dann drücken, dann duckst du dich, wenn du mal in irgendeine Höhle musst oder sowas oder irgendwo nicht durchkommst. Das habe ich halt durch Zufall entdeckt. Also, es ist schon so, dass das Spiel dich nicht komplett an die Hand nimmt.
Ja.
Du musst einiges selbst entdecken oder musst dann halt letztendlich im Steuerungsmenü nachschauen.
Mhm.
Aber das reißt da dann doch irgendwo auch raus. Deswegen.
Das
aber das war schon auch ein bisschen ärgerlich, hast du recht.
Ja. Aber wo wir gerade bei coolen Gameplay-Mechaniken sind, jetzt haben wir schon mehrmals dieses Inventar angesprochen, aber noch nicht ausführlich darüber gesprochen. Ich find's eben super cool, dass man nicht irgendein Menü aufrufen muss. Es gibt keine Menüs in Half-Life Alyx, außer das Hauptmenü, wo man speichert und so. Außer du hast irgendeinen Screen vor dir, der in der Welt ist, ein Touchscreen, wo man halt was macht. Aber das ist ja auch in der Welt. Und du hast aber nicht sowas, was einfach nur vor dir fliegt. Genau, hier könnte man mal kurz reinspringen und diesen Touchscreen eben sehen, wo wir auch gleich noch zur Thematik Waffen-Upgrades und so ein Kram kommen. Aber ich find's eben so geil, dass du das Zeug in deine Tasche packst und das funktioniert, wenn du es irgendwann drauf hast und im Gefecht schnell nachladen musst, halt auch so gut. Dieser schnelle Griff nach hinten in den Rucksack, zack, Magazin raus, rein. Und auch das wieder ein Punkt, wo sie es geschafft haben, dich nicht rauszureißen, sondern eher dich noch immersiver reinzuziehen.
Total, auch was das hier angeht. Das fühlt sich einfach alles gut an, diese Waffe da reinzustecken, dann zu wählen, was willst du eigentlich machen, weil du sammelst diese Polymere. Das sind auch Dinger, genau, die kannst du auch tragen auf dem Rücken,
genau,
im Rucksack, ja. Die und halt Munition. Und wenn du davon eine bestimmte Anzahl hast, wie hier habe ich 10 gebraucht für ein Laservisier, dann habe ich eben meine Schrotflinte hier schön per Touchpad und sowas geupgradet mit diesen Polymeren, dann wird das da drin verarbeitet, dann nehme ich sie wieder raus.
Genau, da sieht man die auch, jetzt hat er da 5 oder 10 insgesamt reingeballert.
Genau, zack, wird bearbeitet, dann hast du deine Waffe, die da bearbeitet wird und ummodelliert wird und geupgradet wird, dann kannst du sie rausnehmen und freust dich direkt, dass du jetzt ein krasserer Motherfucker bist. Naja, aber dass du halt eine geilere Waffe hast.
Ja, und das ist ja auch eine belohnende Mechanik. Also das kennen wir aus so vielen Spielen, was regelmäßig abzugraden und so motiviert dich. Du hast Bock, Progress zu machen. Und vor allem, ich gehe immer sehr ausführlich durch die Räume und suche jeden Karton ab, ob da noch was drin ist. Und das wäre an der Stelle irgendwann nervig und blöd, wenn du immer nur unnützes Zeug wie Collectibles, die du aber für nichts brauchst, einsammelst. Und dadurch, dass ich freue mich jedes Mal, schon wieder ein Polymer, geil. Wahrscheinlich, diese Station gibt's halt immer mal wieder irgendwie. Und wenn man dann eine findet, dann weiß man, okay, geil, ich habe wieder 20 Polymere, ich kann hier irgendwas Krasses mitmachen.
Ich muss auch ehrlich gestehen, dass mir so Rollenspielmechaniken, also dieses viele Einsammeln und so ein Zeug, dann eher auch nervt, wenn ich in so einer Welt bin. Also Beispiel Asgard's Wrath, da war es mir so, dass die viele Rollenspielmechaniken und Upgrades und dies und das hatten. Und irgendwann kann es auch zu viel werden, weil du willst dich ja in die Welt zwar begeben, aber du willst jetzt nicht ständig irgendwo auf einen Werkstisch dort was abgeben und dann wird es halt gemacht. Das ist hier cool, weil das pointiert ist, weil das eben nur diese Polymere gibt und Munition, mehr oder weniger, und natürlich die Heilung, zu der wir gleich noch kommen. Aber es ist nicht too much. Wenn die noch mehr gehabt hätten, hätte es mich genervt.
Absolut, genau. Das wollte ich auch damit sagen. Ich fand es genau im richtigen Maß. So, das nervt dich nicht. Und du könntest es sogar links liegen lassen, dann machst du es dir halt einfach nur schwerer. Aber es ist jetzt auch eben nicht tragisch, wenn man mal nicht jede Ecke absucht und mal ein Polymer, ein, was ist davon?
Polymere.
Ja, ein, aber dann ist es ja ein Polymer.
Ein Polymer.
Ein Polymer verpasst.
genau. Vielleicht auch Polymer. Ich weiß nicht, wie man es betont.
Ich habe auch keine Ahnung.
Egal,
wir wissen nicht, was das ist.
Wie gespannt warst du denn auf die Heilung? Also, was ich damit meine ist, man kennt es ja bei Half-Life, da halt ranzugehen an so eine
Schön, dass du mich das fragst, weil das ist, ich hab's schon mal in, wir hatten ja Nostalgie-Talk hier auch im Game-Talk-Kontext letzte Woche mit Simon und Wirt. Und da habe ich auch kurz eine Lanze fürs generelle Sounddesign von Half-Life gebrochen oder auch Portal. Das hat Valve einfach drauf. Und ich liebe halt, nee, zeig's noch nicht.
Okay.
Ich liebe halt dieses Ding, wo man halt, wo Gordon immer seinen Anzug aufgefüllt hat oder eben sein Leben, und das hat immer so dup, 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 gemacht. So, und ich weiß nicht, also es klingt vielleicht absurd, wenn man da nie in der Serie drin war und so, aber es ist natürlich auch gerade nach diesen 13 Jahren jetzt nostalgisch geil, dass sie natürlich die gleichen Geräusche verwenden. Sie haben sie eher sozusagen noch ein bisschen erweitert und aufgebessert, aber so, dass du sie wiedererkennst. Und vor allem haben sie sich auch Gedanken gemacht, okay, jetzt mit neuen Grafikmöglichkeiten und dass man da eben so drin ist, wie können wir denn aber das Ganze beim alten Design lassen und trotzdem dem noch was hinzufügen. Und jetzt kannst du es vielleicht mal zeigen, weil ich finde, das haben sie mit der Health Station sehr, sehr schön geschafft.
Total. Da können wir auch mal wieder reingucken und reinhören. Hier hört man noch nichts, muss ich ehrlich gestehen, weil in diesem Fall irgendwas kaputt war, genau. Aber jetzt gleich im nächsten Schnitt. Auch das, ne, dieses Hand reinlegen und da wird das bearbeitet.
Aber überhaupt, wie da so eine kleine Alien-Raupe halt auch drin ist. Das seht ihr jetzt. Ding erstmal aufgemacht.
Hast du das Vieh gehört gerade?
Ja, jetzt wird sie zermanscht und daraus wird jetzt irgendein geiles Lebenselixier gemacht. Und jetzt?
Habe ich ein bisschen rumgefriemelt da, es hat nicht ganz geil geklappt, aber.
Bing, dieses ja. Bing und auch am Anfang dieses Pts, das ist so ein Half-Life-Geräusch.
Oder hier lass, du nimmst halt diese Spritze und ballerst sie dir rein, hat nicht sofort geklappt, aber dann irgendwann, weil man muss erst noch das aktivieren. Und dann reinballern.
Genau, also das war jetzt nicht irgendwie glitchy oder so. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Man hat einfach nur vergessen, das Ding, so wie wenn du die von der echten Spritze halt vergisst, diese Abdeckung von der Nadel zu nehmen. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
Ja, es ist wirklich.
Aber das ist ja quasi ein neues Element. Es gab ja keine Quick-Heilgeschichten in Half-Life bisher.
Da muss ich aber sagen, ich habe auch auf normal gespielt und ich habe nie jetzt irgendwie nur noch ein halbes Leben gehabt oder so. Half-Life. Also eigentlich habe ich die ganze Zeit ein Half-Life gehabt.
Ja, nee, das aber stimmt, das ging bei mir auch ganz gut, dass man immer irgendwie mit Leben noch versorgt war.
Ja, also das gab nie Probleme, weil rechtzeitig kommen halt diese Heilungsmöglichkeiten. Von daher fand ich das gar nicht so schlimm. Aber was vor allem natürlich Spaß macht in VR und womit auch Nils in seinem Let's Play sehr viel rumspielt, sind halt die ganzen Mechaniken. Dazu zählt zum einen sowas wie, du kannst tatsächlich einen Stift nehmen und irgendwo was ranmalen. Oder aber, und das ist dann der geilste Weg, wenn all diese Mechaniken auch noch in Rätsel verwendet werden.
Genau, wenn sie nicht nur da sind, um zu zeigen, ey, guck mal, Physik und VR passen irgendwie zusammen und ist cool. Nee, man macht sich auch Gedanken darüber, wie kann man denn aber den Spieler schon so ein bisschen zum Nachdenken bringen und mal um die Ecke denken. Das ist jetzt noch ein verhältnismäßig einfaches Rätsel, aber es gibt auch so ein paar, wo man dann kurz mal überlegt.
Ja, aber vor allem geht's mir um Spielereien. Also
Spielereien, ja.
In dem Punkt hat halt eben so ein Rad gefehlt an der Tür.
Und da dann war ein Rad es, ab.
Da war ein Rad ab und dann irgendwann entdeckst du das halt dort, nimmst es so ab von diesem Rohr, tust es daran und dann kannst du halt dran drehen und ein neuer Weg erschließt sich dir. Und das sieht natürlich jetzt nicht so spektakulär aus.
Super simple Rätselmechanik in Anführungszeichen schon, weil es kein Rätsel ist, aber
das Gefühl in VR ist halt so gut.
Genau, das passt einfach super gut zusammen. Und hier kommen wir zu einem meiner Highlights. Alex hat es ja, wie wir schon von Half-Life 2 wissen, weil sie Doc und so konstruiert hat, technisch sehr begabt und baut immer irgendwelche Gadgets und so. Und unter anderem hat sie da so ein Multitool, womit sie diese Combine-Stations teilweise hacken kann. Und eben auch, was wir da vorgesehen haben, warte mal, jetzt will ich ganz kurz, weil wir das hier darauf eingehen, das Coole ist aber, dass man nicht nur wie in vielen Games auf Hacken klickt und dann wird irgendwie gehackt, sondern man muss schon noch so kleinere Minispiele oder Minirätsel als Hologramme lösen und die sind jedes Mal ein bisschen anders. Also du denkst dir nicht beim fünften irgendwie so, boah, jetzt muss ich schon wieder machen, das kenne ich jetzt, ja. Du wirst immer wieder neu herausgefordert und bist eigentlich auch immer überrascht, so, ach cool, da hatten sie doch noch eine nette Idee und noch eine nette Idee und so. Was war davor nochmal? Worauf wollte ich hier vorhin gehen? Vielleicht kannst du nochmal kurz zurückspulen, bevor sie diese Combine Station nämlich gehackt hat. Genau. Und zwar die Strobeleitung in der Wand. Manchmal hat man verschlossene Türen und sie kann die eben nachvollziehen und dann die Weichen quasi umstellen, sodass andere Stellen mit Strom versorgt werden. Mhm. Das ist jetzt auch nicht komplett neu, das haben schon andere Spiele gemacht, aber die haben sich eben Gedanken gemacht und das passt, finde ich, da eben total gut rein. Es passt zu Alex, dieses Gadget zu entwickeln. Und es fühlt sich organisch einfach an. Es fühlt sich nicht aufgesetzt an.
Apropos organisch, hier muss man so ein Hirn finden. Also ein weiteres Gehirn. Da, wo es gerade angezeigt wird, muss man es dann reintun, reindödeln. Und das sieht jetzt ein bisschen friemelig aus, weil natürlich es nicht immer hundertprozentig geil funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann und wenn du es dann erreichst und wenn du auch an diesem Rad drehst, das sehen wir gleich noch, also wenn du wirklich merkst, das hier, man kann da wirklich genau das machen, was man gerade vorhat. Ja. Weil man fragt sich so oft in der VR, kann man das jetzt eigentlich machen? Kann man das nehmen? Kann man das tun? Und wenn das dann klappt, dann ist das so ein Magic Moment jedes Mal.
Und da an der Stelle muss ich auch mal anmerken, auch da war ich wieder ein bisschen dumm und habe das Rätsel sozusagen, ich habe nicht gecheckt, dass man an den Dingen dann drehen soll. Und dann habe ich da die ganze Zeit rumgestanden und dachte, boah, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich so ein bisschen, weil ich es lustig fand, meine Waffe so hin und her zu schütteln, weil die macht dann auch so Geräusche. Du hörst die Patronen klickern und so. Und dann bin ich mit der Waffe gegen dieses Rad gekommen und dann hat sich's gedreht. Und dann bin ich dadurch auf die Idee gekommen, ach, jetzt drehe ich doch mal mit meiner Hand dran. Und dann habe ich es dadurch gerafft. Also das ist so, gut, das ist jetzt nichts, was mir in echt auch passieren würde, aber es ist schön einfach auch, das hat man ja auch schon im Trailer gesehen, dass du theoretisch ganz filigran deine Waffe an irgendeinen Eimerdeckel führen kannst und du hupp, mit der Waffe irgendwie diesen Deckel wegschnippen kannst. Voll. Das ist halt super präzise gemacht und macht deswegen einfach total Spaß.
Oder auch hier so an so einem Globus zu drehen, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich da ein stinkfauler Hund war.
Genau, aber man kann die auch so umdrehen und auch in der Welt sehen die aus wie Hologramme. Also in der Welt hast du in dem Moment, wo es so sein soll, dann nicht das Gefühl, dass es in der Welt ist. So, ne?
Es ist einfach wie gemacht, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, aber Half-Life ist wie gemacht für VR.
Aber
das merkt man an all diesen Punkten halt.
Wir wiederholen es ja auch nicht ohne Grund, weil das so gut wie die Faust aufs Auge passt.
Total. Aber weißt du, was ich überraschend fand? Also all das habe ich mir erhofft, dass solche Spiele rein drin sind. Ja. Und auch teilweise erwartet, weil eben Half-Life für diese Spielmechaniken und Physik-Spielereien steht. Aber wo ich ja überrascht war, wie oft ich mich eingeschissen habe. Weil, ganz im Ernst, das ist so fucking düster, atmosphärisch, gruselig. Ey, ohne Scheiß, wenn das erste Mal so Headcrabs kommen, boah, ich bin weggerannt. Also, das Problem ist natürlich, du hast zwar Munition und sowas, aber du weißt gar nicht, wie du die angehen sollst, weil sie sind natürlich aktiv, sie bewegen sich die ganze Zeit.
Und sie sind genauso schnell wie in den Half-Life-Teilen davor. Und genau. In der VR ist es aber viel schwieriger, schnell zu aimen und schnell klarzukommen quasi.
Oh, und dann habe ich mir hier, als ich das erste Mal, das ist diese Szene, wo man zum ersten Mal einem Headcrab begegnet, habe ich mir hier dieses Schild genommen, weil ich so dachte, ah, soll er noch kommen, ich klatsche ihn weg. Und es geht tatsächlich. Das sieht man zwar jetzt hier nicht, weil ich das irgendwie verkacke, aber man sieht gleich, wie ich mich erschreckt habe. Ich wusste schon, weil man hat ja Russell die ganze Zeit auf dem Ohr. So ein Begleiter, der halt sagt, darf ich sie verloren? Und dann schieße ich einfach nur. Der hat dann gesagt, ja, da kommt gleich ein Headcrab, pass auf. Und dann läufst du da so vorbei an denen und die sind so widerlich. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid dort, in dieser Welt, VR, ne? 360 Grad. Du kannst rumlaufen, du kannst sie sehen. Plötzlich kommt da um die Ecke ein Headcrab. Und fuck, jetzt ist die Munition weg. Scheiße, ich renn schnell zurück, weil ich Angst habe und erstmal meine Munition wieder reinballern muss. Und dann schieße ich ihn ab. Ja, oh Gott, da kommt's auch noch angesprungen. Es ist so.
Ja, die sind schon fies und auch so bedrohlich, aber tatsächlich finde ich diese ganzen Zombies und so noch widerlicher, weil die haben ja immer noch den Bauch offen und so, wo dann hier so einer da. Die, wenn du da an denen nah dann vorbeigehst, wenn sie tot sind und da mal so richtig reinguckst, super widerlich. Da kriege ich das Kotzen.
Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, also ich habe keine Arachnophobie oder ähnliches, also ich habe eigentlich vor so Spinnenvieh und sowas und Kleinkram eigentlich keine Angst, aber vielleicht liegt es auch noch an Aliens, ne? Diese
das Alienphobie, ja, das ist
Alien-Phobie. Nee, aber vom Alien-Film natürlich, das ist ja mehr oder weniger ist das Original. Irgendwann wurden daraus Headcrabs bei Half-Life halt.
Ja.
Vielleicht liegt es das daran, dass ich das einfach so widerlich finde, aber wenn dir so ein Headcrab entgegengesprungen kommt und hier, ne, plötzlich sind da drei, Alter.
Aber widerlich hin oder her, davon haben wir jetzt gerade noch keine so richtig gesehen, wo es so richtig stockfinster ist. Das macht, ist ja auch mies und das ist ja, funktioniert ja bei jedem Horrorgame gleich, dass wenn du die Orientierung verlierst und dich nirgendwo einen Ankerpunkt hast, das ist natürlich in der VR nochmal viel, viel heftiger. Dazu noch mit den atmosphärischen Geräuschen unterlegt, wenn du
Ja, genau, das Sounddesign ist mega gut und an der Stelle hat man gesehen, das war richtig fies. Dort lagen halt einfach nur irgendwelche Viecher rum, man dachte, die sind schon tot.
Ja, es sind keine Viecher gewesen, das ist ja das Fiese daran gewesen.
Ja eben, man dachte aber, das wären, naja, beziehungsweise nicht mal Viecher, sondern es ist halt irgendeine Kruste, irgendwas nicht
und
Lebendiges.
Und die Kruste begegnet einem davor ständig als Kruste, also dass die einfach nur da rumliegt, man kann sich die angucken und stellt fest so, okay, das ist ja nur dieses Pilzding, was ich schon kenne. Und dann gibt's da einfach so eine neue Headcrab-Form, die aussieht wie diese Kruste oder die halt auch oben drauf hat. Und durch die kann man auch nicht schießen, weswegen man die ein bisschen anders angehen muss, quasi, um die zu killen. Aber das Miese an der Stelle, worauf du hinaus willst, ist ja, dass du davon ausgehst, hier bin ich safe, ich habe alle Krusten gecheckt und dann ist eine Kruste davon einfach ein Headcrab.
Ja, und damit, dass man sie so scheiße erledigen kann, denn man muss so einen roten Punkt treffen unterm Körper und erst wenn die sich so aufblustert, entweder wenn die entgegengesprungen kommt oder wenn die sich so aufblustert, kurz bevor sie angesprungen kommt, kann man sie erwischen an dieser Stelle, ansonsten hast du keine Chance.
Das stimmt. Was übrigens auch ein sehr, sehr cooles Gefühl ist, wenn ein Headcrab auf dich zuspringt und du last second in der Luft noch erschießt und nur noch der tote Körper quasi auf dich zufliegt. Das ist so, und da habe ich manchmal wirklich so geatmet und war richtig so, boah, war das knapp. Das ist so fabelhaft.
Und das meinte ich vorhin zum Einstieg mit dieser Anstrengung.
Hier ist ein gutes Beispiel für, da wird's gruselig, finde ich, weil da hast du halt nichts mehr an, dass du dich klammern kannst, hörst aber in der Ferne manchmal schon so, wie die Zombies, die heulen ja immer so rum. Das finde ich gruselig.
Das Sounddesign, aber ich meine all das, ne? Sounddesign, Atmosphäre, teilweise auch diese bedrohliche Musik und wie gesagt, du kriegst da gerade erst diese Taschenlampe, drehst dich um und da kommen diese kleinen, verfickten Drecksviecher. Ohne Scheiß, gerade die halten auch sehr viel aus. Hier merkt man auch, wie ich gleich die Brille abziehe, weil mir das zu heftig war. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich habe Resident Evil 7 teilweise in VR gespielt. Hier, das war mir genug, dann habe ich Pause gemacht.
Aber da haben wir ja vorher schon mal kurz drüber geredet, das kann man gerade mal sagen, weil ich kann Resident Evil gar nicht in VR spielen. Ich komme da ab Sekunde 1 schon nicht klar und das war easy für mich.
Das finde ich aber krass.
Ich habe es ja schon gesagt, vielleicht liegt's daran, weil ich so lange diese Viecher schon aus meiner Kindheit kenne, mir diese Angst, die ist schon weg irgendwie. Dann habe ich Lamar kennengelernt von Dr. Kleiner, ist ja ein sweetes Headcrab und so an sich, weiß ich nicht, ich glaube, ich freue mich einfach nur, die alle wieder zu sehen.
Das ist so absurd. Du würdest dich in Xen wohlfühlen.
Wahrscheinlich,
Du würdest auf diesem Planeten, ach hey, dich kenne ich doch von dem und dem hier und so nämlich, du bist doch da aufgetaucht.
Alles meine Buddies.
Wirklich, so fühlt sich das an. Ich habe mich da komplett eingeschissen. Natürlich habe ich mich auch vorher damit beschäftigt, wieder mit Half-Life, um diese Erinnerung aufzufrischen und zu gucken, welche Gegnertypen gibt es und dies und das. Aber dann wirklich da zu stehen und diese Viecher kommen angesprungen in dein Gesicht. Vielleicht ist das so eine innere Angst bei mir, wie gesagt, durch die Alien-Reihe oder sowas.
Weiß es manchmal nicht, woher das kommt.
Aber das fand ich auf jeden Fall ziemlich heftig. Zum einen das, und wenn wir aber schon beim Sounddesign sind und prinzipiell Atmosphäre, die Barnacles.
Oh ja.
Das sind ja diese Viecher, die... Was sind das? Was halten die da runter eigentlich? Ihre Zungen wahrscheinlich da so runter halten?
Oder irgendein Sekretschleim, den sie halt einfach, der so fest ist, dass sie den kontrollieren und wieder einatmen können.
Genau, das hier, damit ihr wisst, was ich meine.
Genau, die kennt man ja auch schon.
Ist das hier und dann kannst du dort halt Zeug hinwerfen, wie ich das mit der Tonne zum ersten Mal gemacht habe.
So hat man die ja früher quasi auch schon abgelenkt und kam dadurch, nur ist es jetzt wieder mal in VR halt nochmal was ganz anderes. Allerdings muss ich sagen,
das ist geil, so ein explosives Teil da.
Total, und die Explosionen sehen auch schick aus. Aber da muss man sagen, macht die Steuerung zum ersten Mal Probleme, weil das wirst du mit der Freien nicht so bemerkt haben, weil da kommst du dann nicht durch, ohne die mit Gameplay-Mechaniken abzulenken. Ja. Du kannst dich halt leider mit dem Teleportieren einfach komplett an denen vorbei teleportieren. Das heißt, mit Teleportieren sind es keine ernstzunehmenden Gegner.
Aber selbst wenn du, also es gibt ja einen Teleportationsmodus, wo du dich direkt hinbeamst, von einem Fleck auf den nächsten und beim anderen switchst du hin.
Weil Switchen habe ich es nicht probiert. Wahrscheinlich beim Switchen hast du das Problem. Dann sind das wieder ernstzunehmende Gegner, aber mit dem, womit mir ja nicht schlecht geworden ist, deswegen habe ich den gewählt, konnte ich sie jetzt skippen, hab's nicht gemacht. Natürlich habe ich versucht, sie auch mit irgendwelchen Gaskartuschen irgendwie in die Luft zu jagen und so. Aber da habe ich schon so gemerkt, okay, ich könnte die alle umgehen. Das sind keine schlimmen Gegnern gerade. Aber die sind halt einfach ultra fies und darauf kommt's an. Ja. Ich habe nämlich am Anfang die Steuerung noch nicht so drauf gehabt und habe mich aus Versehen in so eine Zunge teleportiert und wurde dann hochgezogen. Und wenn du dann so hochguckst und dem immer näher kommst und so, ist das nie passiert? Bist du nie?
Ich hab's extra nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, ich bin ein Schisser in dem Spiel.
Okay, witzig, weil dann hat, ich hab noch so ein Rohr dabei und hab dann versucht, auf das Ding oben einzuschlagen und es ist nichts passiert.
Ey, das ist auch eine richtig fiese Stelle. Erstmal bist du hier in so einer Umgebung, wo sau viele von diesen Explosionsfässern rumstehen. Das heißt, du kannst nicht auf so ein Fass schießen, weil dann explodiert alles und
ja,
du bist
selbst tot. Ja, stimmt. Oh ja, ich war erinnert.
Und bei dem Punkt habe ich aus Versehen so ein Ding da rangeschmissen an so ein Bar, wie heißen die, Barnacle? Und dann musste ich aber so schnell wie möglich, bevor ich mich um den Gegner da unten kümmere, musste ich das erledigen, damit das Ding nicht explodiert. Weißt du? Das war sogar Zeitdruck, ich musste das schnell erledigen, sonst wäre das Ding explodiert, das Fass, und damit wäre ich auch gestorben.
Ach krass, okay, ja.
Und das ist, ey, allein...
Und solche Stellen hat man aber mehrmals, wo man plötzlich so mega schnell reagieren muss und auch erst in der Situation kapiert, oh fuck, in was für einer Situation befinde ich mich ja eigentlich gerade? Und, ja.
Gleiches geht auch mit den Granaten.
Oh, stimmt.
Die wirfst du dann auch hin?
Das hab ich noch nicht gemacht, cool, ja.
Also das ist wirklich, funktioniert einwandfrei. Kann man nicht anders sagen. Die ziehst du so ran, dann musst du sie auch noch lösen natürlich, die Granaten, wirfst sie so hin und dann explodiert's.
Ja, das ist auf jeden Fall alles fabelhaft. Wenn du jetzt keinen speziellen Punkt mehr zu Gameplay, Grafik oder sonstigen Unterkategorien hast, würde ich mal langsam auch zu einem kleineren Fazit kommen.
Oh ja,
du kannst auf jeden Fall schon ein bisschen weiteres Fazit geben, zwar auch noch kein endgültiges, weil wir es ja, wie am Anfang gesagt, beide noch nicht durchspielen konnten. Aber deswegen fang du nochmal an, wie ist dein Eindruck? Kannst du es empfehlen? Hast du Bock, weiterzuspielen?
Also meine Erwartung war natürlich extrem hoch. Gerade wenn ich schon viele Sachen in VR gesehen habe und viele gute Sachen auch einfach. Ich will, weil ich jetzt natürlich sehr positiv klang, ein paar negative Sachen nochmal aufgreifen. Und zwar ist für mich diese Intensität Fluch und Segen zugleich. Es ging dir vielleicht nicht so, aber ich muss sagen, dass die Steuerung teilweise dann so friemlich war, das hast du zwar auch angesprochen, aber dass gerade in der Dunkelheit ich dann manchmal nicht wusste, wo was ist.
Stimmt, ja.
Und irgendwie, wenn du Munition verlierst, shit, wo ist es hin? Und dann kommt Gegner auf dich zu, dann ist das einfach anstrengend. Und
da kann ich vielleicht einen Punkt direkt hinzufügen, den ich auch negativ fand, und zwar die Steuerungsbelegung. Und zwar hast du einmal den Trigger zum Schießen und direkt darunter ist nochmal sowas ähnliches wie ein Trigger, womit du deine Magazine, auch egal ob sie voll sind oder nicht, halt eben rausfallen lässt. Und mir ist es manchmal, wenn ich unter Strom stand und den Gegner gerade erschießen wollte, passierte, hups, Magazin raus, klick, 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 oh fuck, ich kann nicht gleich erschießen. Und dann musste ich das schnell von unten holen und dann war ich auch schon fast
genau, tot. Und in der Dunkelheit weißt du denn gar nicht, wo was ist. Ja. Und das ist natürlich vielleicht auch der Brille dann geschuldet, weil bei anderen Controllern wird es dann auch wieder anders
sein. Genau, stimmt, das war jetzt auf die Brille bezogen.
Da gibt es vielleicht andere Probleme, aber das ist manchmal ein bisschen friemelig und dann ist das anstrengend, wenn sowas funktioniert, weil dann kriegst du Panik und diese Panik ist in einem VR-Spiel anders, als wenn du auf einen normalen Bildschirm guckst.
Ja, stimmt schon, die ist schon krasser.
Das ist einfach heftig. Dann die Ladezeiten, also ist ja logisch, es gibt halt immer mal wieder Ladezeiten, wenn du in ein neues, in so ein neues Gebiet kommst, in einen neuen Abschnitt. Ist zwar nett als kurze Pause mal, aber reißt mich schon so ein bisschen raus, dass denn da halt so irgendwie Laden oder sowas steht.
Ja, nee, sag erst mal ein Fazit zu Ende.
Und im Sitzen funktioniert diese Höhe nicht, aber das habe ich ja auch angesprochen mit den zu wenig Tipps, dass es einfach auch eine Hocke gibt und dann nimmst du was vom Boden, das geht ja auch.
Und das Spiel, ich weiß nicht, ob andere VR-Spiele das viel machen, aber es hilft dir ja generell auch nicht bei der Einrichtung. Es sagt dir ja nicht so, hast du darauf geachtet, teste doch mal dies. Das ist, weißt du, bevor du ein neues Spiel drückst, ist der einmal so abcheckt, ob alles funktioniert.
Ja,
und so. Das wäre doch eigentlich ganz cool, um von Anfang an was einen guten Spieleinstieg zu gewährleisten, weil wir hatten eben das Problem, als Nils angefangen hat, es zu Let's Playen, gab's so nur die ersten 2 Minuten oder so war es noch so zuckelig und wir haben uns gefragt, was ist das denn? Und dann war auch alles gut, aber da dachten wir, oh Mann, das war bei uns ja nicht und das stellt das jetzt in völlig falsches Licht dar. Aber naja, auch selbst schuld, wenn man das nicht sozusagen als Spiel einmal kurz sicherstellt, dass jeder mit der gleichen Erfahrung da reinsteckt.
Ich glaube, das ist aber so ein Hardware-Ding, weil gerade bei den Windows Mixed Reality Brillen,
da kannst du es nur
sie ja
da einrichten.
Sie wollen es ja auf allen Brillen so hergeben, ne, nicht nur für ihre eigene Valve Index.
Was sehr cool ist.
Und HTC Vive. Und man kann das eben bei der Windows Mixed Reality App, kann man all das nochmal neu justieren und einstellen. Und auch diese Höhe zum Boden und sowas, das heißt, das muss man außerhalb von dem Spiel und von Steam VR machen. Aber ja, einfacher wäre natürlich, wenn das alles im Spiel wäre. Und wenn man schnell das selbst justiert, weil du brauchst ja eine ganz andere Justierung als ich. Und dann spielst du halt los, gebe ich dir recht.
Ja.
Aber mehr viel mehr Negativpunkte fallen mir gar nicht ein. Natürlich gibt's hier und da immer noch so kleine Macken, wie wir auch angesprochen haben, dass was nicht 100% funktioniert, dass es hier und da vielleicht mal einen Bug gibt, aber ey, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau.
Ich wollte gerade sagen, vor allem ist es hin und wieder mal ein Bug. Man ist ja heute gewohnt, dass Spiele bei Release fast schon unspielbar erscheinen und das ist es nicht. Das Spiel lässt sich super spielen. Ja. Es frustriert einen eben nie dadurch, dass mal eine Kleinigkeit nicht so 100% sauber läuft. Es sind Kinderkrankheiten, die, glaube ich, in 1-2 Wochen eine E-Geschichte sein werden. Es ist ein gut gepolischtes Spiel, das muss man dazu sagen.
Und es wird ja nach wie vor geupdatet.
Eben.
Und wie gesagt, viel mehr Negativpunkte fallen mir gar nicht ein. Was ich hingegen ganz schön finde, und da kann ich dann auch mal zum eigentlichen Fazit kommen. Ja. Was ich total schön finde, sind diese ruhigere Momente. Denn gerade weil es so intensiv ist, finde ich so angenehm, man hat die ganze Zeit einen Kumpan Russell im Ohr, der dir so Tipps gibt und der ist halt eine totale Laberbacke. Das heißt, der labert dir so viel Scheiß ans Ohr und macht auch so Gags und sowas und das ist total wichtig, dieser Humor, der mich auch überrascht hat, dass das so humorvoll ist, dass auch eine Alex mal einen Spruch bringt und dass die sich so nett unterhalten und sowas. Das finde ich total wichtig,
und
um mal runterzukommen.
Eigentlich neu im Half-Life-Universum. Es gab zwar auch sonst in den Zwischensequenzen mal einen witzigen Spruch oder so, aber es ist eine andere Form von Humor. Und ich hatte bei den ersten Gags noch so Angst, so, ah, nicht, dass es zu albern wird. Und ich finde, das haben sie aber hingekriegt. Es ist genau die richtige Dosis. Es ist veralbert auch nicht die Charaktere, sodass du die nicht mehr ernst nehmen kannst. Es ist genau, wie du gesagt hast, du kommst aus einer gruseligen Stelle irgendwie und dann wird es dadurch ein bisschen aufgelockert und du hast eben durch diesen Funkkontakt zu Russell das Gefühl, puh, Gott sei Dank bin ich hier gerade nicht alleine.
Exakt. Und ich kann, wie gesagt, nach etwa 10 Stunden habe ich ungefähr geschafft übers Wochenende. Wir mussten uns das ja aufteilen.
Ja.
15 soll es sein, 15 Stunden lang. Das heißt, ich habe vielleicht 2/3 gesehen und ich kann danach wirklich sagen, ey, von Anfang an greift die Immersion. Genau das, was du dir erhoffst von VR. Es gibt ultra packende Kämpfe. Es sind wahrscheinlich die packendsten Kämpfe, die ich jemals in Virtual Reality erlebt habe. Und
das ist eine Ansage.
Auch dieses Deckung. Und ich habe auch Sachen wie Blood and Truth gespielt und so.
Du hast ja auch viel VR-Erfahrung, du kannst das ganz gut einordnen.
Aber es ist einfach saugut. Die Story steht nicht wirklich im Fokus, was ich aber auch nicht schlimm finde. Das heißt auch Leute...
Stand sie ja noch nie bei Half-Life, das ist ja der Witz. Die wurde ja immer recht passiv erzählt.
Exakt. Durch
Zeitungsartikel an der Wand und so.
Und ich finde, der Vorteil ist halt, dass das auch für Leute spielbar ist, die mit Half-Life nicht so viel anfangen können. Weil es auch für sich so ein bisschen steht.
Ja, du kannst es komplett ohne Half-Life 1 und 2 gespielt zu haben wunderbar spielen, hast irgendwie eine spannende Stadt.
Genau.
Ein spannendes Universum.
Exakt, im Fokus steht halt, wie diese Story erzählt wird. Und dass du eben dort in City 17 bist. Und für mich haben sie diese Half-Life-Formel genommen, die ins Jahr 2020 gebracht. Und natürlich ist die Frage, was ist die Innovation? Aber die Innovation ist halt diese neue Technik und die ganzen Möglichkeiten, mit unseren Händen in dieser Welt zu sein und mit selbst in dieser Welt zu sein und Half-Life-Mechaniken auf einer ganz anderen Weise kennenzulernen. Und von daher haben die für mich alles richtig gemacht. Und wenn ich jetzt eine Review schreiben müsste, würde ich sogar von einem VR-Meisterwerk sprechen. Ich muss so sagen, für mich ist das Next-Level-Shit und ich habe vieles gesehen im VR und war trotzdem noch geflasht.
VR-Meisterwerk, okay, aber auch als normales Spiel Meisterwerk? Oder wäre es auch als Nicht-VR-Spiel ein saugutes Spiel? Oder kann man das überhaupt nicht sagen, weil so viel ja da natürlich drauf geachtet wird, dass die Steuerung...
Es ist halt schwer zu vergleichen. Das ist wie einen Film mit einer Serie zu vergleichen oder so. Also es ist irgendwie für mich eine andere Art Medium, auch wenn es ein Spiel ist, ist ja diese Art, wie das Medium vorgeführt wird, wie du interagieren kannst in dieser Welt, eine völlig andere.
Ja.
Deswegen ist das schwer zu sagen, aber letztendlich auch zusammen, klar, wenn man VR ab kann, wenn man da abgehärtet ist, dann ist das auch als Unterhaltungsmedium Meisterwerk, weil viel mehr kannst du da nicht sagen und du kannst da wenig falsch machen, wenn du Half-Life Alyx spielst. Es sei denn, du hast Probleme in VR prinzipiell.
Okay, ja, klar.
Aber das ist immer...
Ist dann eh eine Einschränkung bei VR prinzipiell halt.
Was sagst du denn dazu? Du hast ja nicht ganz so viel spielen können wie ich, aber gerade aus der Perspektive Half-Life-Fan.
Ja, genau. Ich habe mir natürlich auch schon eine Meinung gebildet. Ich fange mal, auch wie du, mit den negativen Punkten ganz kurz an. Und zwar habe ich praktisch keine, ganz wenige. Und die sind eher so auf, ja, das sind so Steuerungskleinigkeiten, die aber eben auch mit dem entsprechenden Headset zusammenhängen können und sowas. Vielleicht am ehesten, was wir eben hatten, dass es dann doch so ein paar Tutorial-Dinge gibt, die sie noch überhaupt hätten erklären können, wie eben du auch das mit dem Ducken als Beispiel gebracht hast und ich hatte gerade noch ein anderes Beispiel. Das sind aber wirklich ganz kleine Kleinigkeiten und ich kann sogar quasi einen Negativpunkt, den du genannt hast, den finde ich fast schon eher positiv und zwar dieses Ladezeiten-Ding. Natürlich reißt dann das etwas raus, allerdings haben wir dadurch, glaube ich, so ein Spiel mit so guten Texturen und Reflexionen, wovon das total lebt, auch mal wirklich an an ein Diagramm an der Wand ranzugehen, dir das anzugucken, ist zu raffen irgendwie, was hat hier irgendwie der hier irgendwann mal wo war, was hat er da eigentlich gemacht?
Ja.
Und wie die Ladezeiten sind, und zwar zeigen dir ja so ein Hologramm von der Stadt. Und du siehst so ein bisschen hervorgehoben die Level, wo du vorher warst und das, in das du jetzt gehst. Und dafür bekommt man aber zumindest so ein grobes Gefühl, weil wenn man da dann auch mit dem Kopf so schön VR-mäßig rangeht, siehst du auch, man geht irgendwann durch so eine Mauer und die erkennst du dann auch wieder und weißt dann schon so, ach, so weit bin ich jetzt schon von dieser Mauer weg und bin jetzt schon so weit ins Innere der Stadt oder wo man auch immer sich hin auf den Weg macht, weiß ja selber noch nicht, vorgedrungen. Und das fand ich eher schön, dass man mal kurz Verschnaufpause hat, aber auch nicht komplett, es ist ja nicht unorganisch gewesen, dass man sich zwischendurch vielleicht mal auf dem Arm, auch ein Hologramm, so ist es zwar nicht dargestellt, aber angucken könnte, ist ja bei dieser ganzen Future-Technik, die da am Start ist, theoretisch möglich. Also sieht man ja auch an diesen Hologramm-Rätseln. Und auch eben alles das. Und jetzt komme ich mal zu meinem Fazit als Half-Life-Fan. Für mich war die Erwartungshaltung natürlich tierisch hoch. Und ich dachte auch immer, natürlich bringt Valve jetzt, wo alle 13 Jahre geschrien haben, oh, Half-Life 3 confirmed, kein Half-Life 3 mehr raus, weil natürlich die Erwartungshaltung so dermaßen viel zu hoch sind, dass egal wie gut du als Entwickler bist, die gar nicht mehr erfüllen kannst. Und dazu muss ich sagen, doch, irgendwie haben sie es geschafft. Also ich habe genau die Half-Life-Erfahrung bekommen, die ich bekommen wollte.
Aber es war trotzdem clever, nicht Half-Life 3 in VR zu entwickeln.
Genau. Weil dann hast du nämlich noch die Erwartung an die Geschichte, dass sie gut zu Ende erzählt oder total smart weitererzählt wird. Und vielleicht hätte man das nicht geschafft. Ja, das stimmt. Ein Half-Life 3 hätte nochmal eine andere Erwartungshaltung. Aber ich sag mal, die Erwartungshaltung an einen neuen Half-Life-Teil, wo man ja nicht gedacht hätte, dass überhaupt nochmal einer kommt, die ist auf jeden Fall erfüllt. Weil wir hatten es eben schon, Sounddesign, Musik, Geschichte, die ganze... Sie haben also erkannt, was wir Spieler, wofür wir Half-Life geliebt haben, und haben diese Stärken nicht nur wiedergeholt, sondern weiter ausgebaut.
Eben. In der neuen Art und Weise.
In der neuen Art und Weise. Thema Physik, Thema, was ich eben schon gesagt habe, man hat das Health-Ding nicht komplett redesigned, aber ein bisschen weiterentwickelt und zwar ganz cool. Also ich muss sagen, ich bin voll zufrieden damit. Natürlich kann jetzt das Ende so kacke sein, dass ich irgendwie in der Woche sage, okay, darunter hat es jetzt noch gelitten, aber ich habe eben auch schon, du hast es ja auch schon gesagt, die Leute sind eher beeindruckt vom Ende, was man schon so gehört hat.
Genau, ich habe eine Edge-Review gelesen, wo gesagt wird, gerade das Ende, was ich auch noch nicht kenne, hat denjenigen, der es reviewt hat, komplett nochmal geflasht. Das heißt, da kommt immer irgendwas.
Und so wie es bisher halt ist, rechne ich auch damit. Von daher, ey, ich würde jetzt schon nach 5 Stunden eine klare Kaufempfehlung aussprechen, wenn man eh Half-Life-Fan war und weiter was im Half-Life-Universum erzählt bekommen möchte und natürlich eine VR-Brille hat, dann ist es sowieso, wie du ja auch gesagt hast, Half-Life hin oder her, trotzdem ein krasser VR-Titel. Also von daher, ich find's einfach super. Sorry.
Für mich als VR-Enthusiast auch eine absolute Empfehlung. Wenn man jetzt keine VR-Brille zu Hause hat, dann kann man sich natürlich das Let's Play mit Nils anschauen.
Oh ja, das sollte man unbedingt tun.
Denn das Schöne an Nils ist, dass der auch viel so Spielereien macht und so. Der hat nochmal ganz andere Sachen gemacht als ich.
Das heißt, dieser verspielte
jeder,
Nils.
Ja, dieser verspielte Nils. Das heißt, jeder, der da diese VR-Erfahrung, also der Half-Life Alyx spielt, macht auch unterschiedliche Sachen. Und das macht sehr viel Spaß, dabei zuzuschauen. Deswegen zieht euch auf jeden Fall das Let's Play rein, solltet ihr nicht Half-Life Alyx selbst spielen können.
Auf jeden Fall.
Wir sind durch, haben alles besprochen hoffentlich. Ihr könnt ja gerne Feedback lassen in den Kommentaren.
Und wir spielen es ja sowieso auch noch privat weiter durch und wahrscheinlich reden wir auch in irgendeinem zukünftigen Game Talk nochmal, wie wir es dann letztendlich fanden. Also bleibt auch da gespannt und dran. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, zieht euch Half-Life Alyx rein. Heute ist der Release-Tag und viel Spaß dabei.
Haut rein.
Ciao.
Ciao.